Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei uns bei Sky Sport News. Es ist Zeit für eine neue Folge Gesagt, Gemeint. Unter anderem mit diesen Themen. Nix Bayern, nix Bayer. Sondern ein klarer Karriereplan. Sebastian Hoeneß widersteht den Verlockungen der finanzstarken Konkurrenz und verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart. Darmstadt-Vorsänger mit emotionaler Brandrede nach der 0:6-Klatsche gegen Augsburg. Wie weit geht die Macht der Ultras und was können die Vereine dagegen tun? Und die Horner-Affäre bei Red Bull hat personelle Konsequenzen. Nicht allerdings für den Teamchef. Wie sehr hat die Affäre das Image des Weltmeister-Rennstalls schon beschädigt? Und wo führt das Ganze hin? Diese drei Themen wollen wir einordnen. In den nächsten 30 Minuten erstmal darf ich die beiden Hauptprotagonisten dieses Formats begrüßen. Unseren Kommunikationsexperten Michael Kramer sowie Uli Köhler. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus.
Hallo, guten Abend.
Ich stelle mich auch mal kurz vor. Ich bin Julia Lammert und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Formel 1. Denn bislang gibt es kein Ende im Red Bull-Drama um Teamchef Christian Horner. Die Mitarbeiterin, die Horner unangemessenes Verhalten vorgeworfen hat, ist beurlaubt worden. Eine unabhängige Untersuchung hatte den Red Bull-Boss freigesprochen. Aber der Fokus auf der Teamchef-Pressekonferenz vor dem großen Preis von Saudi-Arabien lag natürlich erneut fast ausschließlich auf der Horner-Affäre.
See, there's been an awful lot of,
es wurden Anschuldigungen erhoben und das wurde komplett untersucht und der Fall wurde abgewiesen. Von daher machen wir jetzt weiter. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu blicken und einen Schlussstrich zu ziehen. Wir sind hier, um Rennen zu fahren als Formel-1-Team.
Verfahren abgeschlossen, Nebenschauplatz bereinigt, weiter geht's. So wirkt es zumindest, was Christian Horner betrifft. Michael, ist das die richtige Antwort für einen, der seit Wochen am Pranger steht, aber letztendlich entlastet wurde?
Also die werden diese Geschichte nicht los. Ich erinnere daran, dass wir vor einer Woche hier darüber gesprochen haben und gesagt haben, die müssen das Ding klären. Und man hat seitdem nicht das Gefühl, dass ihnen auch nur ansatzweise gelingt. Die ganze Pressekonferenz drehte sich nur um dieses Thema. Kein Mensch redet mehr über den Sport. Ich glaube, der Image-Schaden fürs Unternehmen, für den Rennstall ist jetzt schon immens. Und diese Beurlaubung dieser Mitarbeiterin diese Woche kam dann ehrlich gesagt ja auch sehr überraschend. Vor allen Dingen auch ja weit nach der eigentlichen Aufklärung der vermeintlichen durch diese Kommission oder Kanzlei, die da am Werk war. Also alles ganz seltsam. Horner und seine Leute haben natürlich ein ganz großes Interesse daran, wenn er das sagt, jetzt gucken wir nach vorne und jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. So geht's halt nicht. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt unschuldig, Freunde, und ab jetzt fahren wir wieder Rennen. Das funktioniert nicht. Man hat nicht das Gefühl, dass die Geschichte wirklich aufgeklärt ist, dass hier wirklich alles klar ist, sondern man hat das Gefühl, und dafür tut der Rennstall leider eben auch alles, dass da irgendwas ist, was wir nicht erfahren sollen. Und das ist das Problem.
Uli, wie hast du es wahrgenommen?
Also mein erster Eindruck, ich habe natürlich sofort 16:30 live auf Sky Sport News eingeschaltet. Ja, bin ich hin, aber ich dachte, jetzt kommt raus, was sagt er jetzt? Und dann sagt er gar nichts. Also ich fand es absolut lächerlich. Ich kann natürlich Christian Horner verstehen, der da ja einer der Hauptprotagonisten ist, dass der sagt, ja, Untersuchung abgeschlossen, bin unschuldig. Und ansonsten, und das ist ja dann der Vertragsinhalt, darf ich dazu nichts sagen. Okay. Verstehe Christian Horner, aber ich verstehe natürlich Red Bull nicht. Also bei denen bleibt ja alles hängen. Was ist da wirklich los? Was ist passiert? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat Horner gelogen oder diejenige, die ihn beschuldigt hat, hat gelogen. Da muss man natürlich ein paar Backgrounds rauslassen. So werden sie drüber nicht hinwegkommen. Und ich bin gespannt. Jetzt ist ja Oliver Minzlaff sogar nach Saudi-Arabien geflogen. Aber es scheint alles sehr zerstritten zu sein. Also da spielen die Thailänder eine Rolle, die jetzt wieder nach dem Tod von Dietrich Mateschitz mehr Mitspracherecht haben. Da spielt natürlich auch das ganze Team eine Rolle. Wie man hört, ist Adrian Newey, der Chefkonstrukteur, ist sauer, will weg. Max Verstappen, ganz offensichtlich, will weg. Also irgendwas ist vorgefallen, dass in diesem harmonischen Team plötzlich alles durcheinander läuft.
Die Wahrheit kennt nur Red Bull selbst oder die, die mittlerweile vielleicht auch eingeweiht wurden. Michael, kann Red Bull in deinen Augen überhaupt zur Ruhe kommen, solange Horner Teamchef bleibt?
Nur wenn wirklich aufgeklärt wird und man der Öffentlichkeit sagt, was Sache ist. Das heißt, es ist wie Uli sagt, einer von beiden lügt. So, und ich kann nicht sagen, beide lügen, aber jetzt fahren wir Rennen. Oder beide lügen auch nicht und jetzt fahren wir Rennen. Das funktioniert, das passt nicht zusammen. Und wir reden eben auch nicht von irgendwie einer Kleinigkeit, sondern hier geht es schon um echte Vorwürfe, die Gott sei Dank in der heutigen Zeit auch als solche identifiziert werden und nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden, wie es vielleicht Jahrzehnte der Fall war. So, und gerade dann, wenn du dann in den USA aktiv bist, dann wird das Thema nochmal besonders sensibel beäugt und befasst. Da kannst du jetzt, du kannst es nicht aussitzen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass es sich dann schon irgendwann mal von selbst erledigt. Zumal, wir erinnern uns, ist ja noch nicht so lange her, dass ja auch noch anonym irgendwelche Interna und Chatverläufe da in die Öffentlichkeit geleakt wurden. Das heißt, das könnte immer, immer weitergehen. Ich verstehe es nicht so ganz, ehrlich gesagt, dass sich Red Bull das so auch gefallen lässt, weil es die Marke, die doch Milliarden investieren in das Image dieser Marke, nachhaltig beschädigt.
Ja, und heutzutage kann man MeToo-Affären, und so eine scheint es ja zu sein, ganz egal, wer jetzt da der Schuldige ist, die kannst du nicht mehr unter den Teppich kehren. Und das ist, ich finde es perfekt. Und es hat nichts mit dem Weltfrauentag heute zu tun, sondern einfach mit Respekt. Und der fehlt.
Und bei Christian Horner sprechen wir auch über einen Mann mit Macht, zu dem Protagonist von einer der erfolgreichsten Sportserien aktuell, jetzt aber auch gefangen in seiner eigenen Reality-Show.
There is a grievance process that takes place in any
company. Es war eine Untersuchung, wie sie auch in anderen Unternehmen durchgeführt wird, die intern stattgefunden hat, die vertraulich ist.
And the company itself. Now,
aus Respekt vor der Formel 1, dem Unternehmen und natürlich der anderen Partei, wir alle unterliegen den gleichen Restriktionen. Selbst wenn ich etwas dazu sagen wollte im Detail, kann ich das nicht, darf ich das nicht.
And so, you know, even if I would like to talk about it, I can't because of those confidentiality restrictions. Now, there's
der Grund, warum diese Sache so viel Aufmerksamkeit zieht, ist, weil Details an die Medien getragen wurden. Das Ganze war sehr stark auf mich produziert und meine Familie hat unheimlich darunter gelitten.
And, you know, which has been you know, very... very trying in many respects and you know, particularly for my family.
Christian Horner bittet um Mitgefühl für seine Familie. Michael, in welche Rolle manövriert er sich mit dieser Antwort?
Es ist natürlich der Versuch, sich hier auch noch als Opfer einer medialen Kampagne darzustellen. Da sind Dinge unglücklicherweise in die Medien gelangt und alles das, was er da sagt. Und jetzt nehmt bitte, es sind nicht die Medien, die hier das Problem seiner Familie sind, würde ich mal behaupten, sondern das hat er sagt übrigens in all diesen ganzen Sätzen und Aussagen nicht ein einziges Mal, die Vorwürfe stimmen nicht. Also ich habe ihn jetzt noch nicht einmal wortwörtlich gehört, dass er sagt, das ist Quatsch, es stimmt einfach nicht, aber mehr darf ich leider dazu nicht sagen. So, sondern da war was, da ist irgendwas abgelaufen und das kann man wahrscheinlich so interpretieren, dass es rechtlich, auch arbeitsrechtlich noch so durchgeht und so wurschtelt man sich da durch. Aber es geht eben hier nicht um Recht allein, so, es geht eben auch darum, was kann ich als jemand, der in dieser exponierten Position arbeitet und seine Position und übrigens auch sein Vermögen basieren auf Öffentlichkeit, was kann ich als ein solcher Mensch tun und was darf ich nicht tun? Unabhängig davon, ob es jetzt rein rechtlich an irgendwelchen Paragraphen entlang funktioniert, sondern was tut man und was tut man eigentlich nicht? Also man könnte auch sagen, das, was wir alle mal gelernt haben, wie man sich verhält und wie man sich nicht verhält. So, und das hat er offenbar ganz offensichtlich, so muss ich das interpretieren, wenn ich ihm zuhöre, nicht ganz so genau genommen. So, und die Konsequenzen trägt er. Und das ist so. Und auch das Unternehmen übrigens, was ja letztlich daneben steht, das geht so weiter, Julia. Das wird Wochen so gehen. Es wird immer tröpfchenweise, wird noch wieder was Neues kommen. Es gibt ja auch Leute, die ihm schaden wollen, ganz offensichtlich, die ein Interesse daran haben, dass die Geschichte nicht endet.
Also, was mir auch noch auffällt, ist diese Inszenierung mit seiner Frau, Gary Halliwell, dem Ex-Spice Girl. Also, das war ja so nach vorne getragen, so offensichtlich, hier ist die heile Welt und hier ist meine Frau, die immer zu mir steht. Also, ich habe das noch nie so gesehen. Ich kann mich an keine Formel-1-Übertragung erinnern, wo die sich jedes Mal geherzt, geküsst und Händchen gehalten haben. Ja, also ist das überhaupt notwendig? Ich finde, er macht es ja nur noch schlimmer. Also,
das ist der eigentliche Punkt.
Weil das ist ja, also da muss man schon ganz doof sein. Das, also egal, die mögen sich ja, vielleicht lieben sie sich auch immer noch oder immer wieder oder keine Ahnung was, aber das war so irgendwie, hat so inszeniert ausgeschaut. Ich glaub's ihnen einfach nicht. Ja, also das sage nur ich. Ich glaub's ihnen nicht.
Nein, Uli, ich kann nicht auf der einen Seite mich beschweren, dass meine Familie in der Öffentlichkeit leidet und dann meine Frau einfliegen lassen und mit ihr vor den Kameras dieser Welt Händchen haltend und Küsschen gebend da über die Rennstrecke marschieren. Ich kann nicht sagen, Privatheit muss man schützen, aber nur solange ich das will. Und wenn ich es brauche für mein Image, dann ist Privatheit nicht mehr so wichtig. Das funktioniert halt nicht. Wenn die Tür einmal auf ist, dann ist sie auf. Und er macht sein Privatleben hier, wir haben die Bilder gerade gesehen, zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Und dann hast du keine Chance mehr. Und ehrlich gesagt, er ist Profi genug, Medienprofi genug. Ja, und diese Inszenierung, die Bilder waren vom letzten Wochenende, richtig? Ja, genau. Ja. Vom letzten Wochenende. Diese Inszenierung, das ist ja Schmierenkomödie. Das ist ja fürchterlich. Ja, so. Und also da fehlen dir echt die Worte. Und drei Tage später stelle ich hin und sage, meine Familie leidet. Ja, Gott, Junge.
Heile Welt nach außen, zudem eben viele, viele unbeantwortete Fragen. Da jetzt einmal, Uli, Interesse halber, du als Sportjournalist, diese Fragen haben ja nicht aufgehört bei der Pressekonferenz. Sind das diese, ich sag mal, verbotenen Fragen, in Anführungszeichen, die einem Journalisten trotzdem auch am meisten Spaß machen?
Also Spaß machen solche Dinge natürlich nicht, aber es erweckt natürlich Interesse. Und als Journalist ist man verpflichtet, auch die Zuschauer, gescheiter zu machen. Und damit muss man fragen. Und die Fragen sind ja nicht verboten. Es geht um die Antworten, die man kriegt oder die man nicht kriegt. Es sind ja auch die Fragen. Man hat ja gemerkt bei dieser Pressekonferenz, dass die Formel 1 schon alle ziemlich unter Kontrolle hat. Also das waren ja alle schaumgebremste Fragen, die dort auch auf Christian Horner ja nicht mal eingeprasselt sind, die ihn umsäuselt haben. Ja, und da war es natürlich auch ein leichtes zu antworten. Aber das ist natürlich komplett schwierig, auch in solchen Situationen, wenn alles abgeblockt werden soll und der Moderator hat sich eh schon immer umgedreht. Wo ist da vielleicht jemand, der jetzt irgendeinen anderen Teamchef fragt zu der Ausstellung von Formel-1-Boliden in Saudi-Arabien? Aber wenn es keinen interessiert, brauchst du keine Pressekonferenz machen.
Und unterm Strich.
Ja, aber es ist ja auch so, dass, ganz kurz, also dieser Sport, da wird so viel Geld verdient und alle, die da sind, verdienen unfassbar viel Geld. Und das verdienen sie, weil sie in der Öffentlichkeit sind und weil das Ganze komplett auf der offenen Bühne stattfindet. Und damit wird das Geld verdient. Die müssen es verdammt nochmal aushalten, dass sie sich dann auch vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen haben, wenn solche Sachen hier im Raum stehen. Wir reden nicht über, hat drei Kirschen vom Teller genommen, ja, sondern wir reden darüber, dass der Chef eines der wichtigsten Rennställe dieser Welt sich hier entsprechend falsch verhalten hat. Und dass das
möglicherweise, oder die Frau, also eins von beiden. Auf jeden Fall ist es schlecht fürs Image. So,
darauf wollte ich noch hinaus. Und das Unternehmen ist bis heute nicht geschafft hat, diese Sache zu klären. So oder so, vollkommen in Ordnung. Ja, aber das müssen die aushalten. Also da geht, dass Journalisten dann auch Spaß daran haben, da würde ich dem Uli ein bisschen widersprechen, dass es natürlich auch ein bisschen Spaß macht, wenn es dann die Geschichte sich ein bisschen zuspitzt. Das halte ich aber auch für normal. Das gehört dazu.
Klar, und er wusste ja auch, dass genau diese Fragen diese Pressekonferenz beherrschen werden. Unangenehm war es natürlich für die drei anderen Teamchefs, die neben ihm saßen und eigentlich überhaupt nicht zu Wort gekommen sind. Und da wurde es dann auch irgendwann mal Horner. Etwas zu bunt.
Meine Frau, meine Familie haben mich unfassbar gut unterstützt in dieser Zeit.
And I'm sorry for these three gentlemen, they're not here talking about their cars and drivers today.
Aber der Fokus, der auf mich, auf meine Familie gerichtet wurde, ist jetzt genug und mir tut's leid für diese, meine drei Kollegen hier, dass keine Fragen an sie gestellt werden, sondern ich im Mittelpunkt stehe. Aber es ist jetzt Zeit, jetzt nach vorne zu gucken und nach vorne zu schauen.
Uli, das war genau die Situation, auf die du vorhin angesprochen hast, ne?
So ist es, genau. Das war dieses, dass man dann versucht abzulenken. Ja, die drei Gentlemen werden wahrscheinlich mehr wissen. Es ist natürlich ja, die Öffentlichkeit weiß wenig, aber im Fahrerlager weiß man mehr oder glaubt mehr zu wissen. Da wird natürlich, da brodelt die Gerüchteküche und deshalb ist es nur, pardon, eine Frage der Zeit, bis da, glaube ich, mehr auf den Tisch kommt.
Wir hatten zu Beginn auch eben über diese Transparenz gesprochen, ne, die viele auch fordern innerhalb der Formel 1, zum Beispiel auch Mercedes-Boss Toto Wolff. Jetzt muss man aber das ja mal ins Verhältnis setzen. Also je mehr ja eigentlich ans Licht kommen würde, desto mehr rückt man ja wieder weg von dem sportlichen Thema. Also eigentlich will man auf der einen Seite mehr Details und wissen, was passiert oder was ist passiert in diesem Prozess. Aber zum anderen würde das ja der Formel 1 wieder schaden, oder nicht, Michael?
Nein, du musst aufräumen. Punkt. Du musst jetzt die Dinge klären. Also einer von beiden sagt die Unwahrheit und das muss klar gesagt werden. So, er sagt es nicht klar. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Seine Aussagen sind immer nebulös. Er zieht sich dann hinter irgendwelchen Schweigeverpflichtungen und so weiter zurück. So wird's nicht funktionieren. Die versuchen es auszusitzen. Das ist eindeutig. Die versuchen irgendwie nach dem Motto, irgendwann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und dann sind wir nicht mehr in Schlagzeilen. Ich prophezei, dass es nicht funktioniert. Du musst es klären und wenn es geklärt ist, ist es auch schnell vorbei. Dann geht es auch schnell wieder um Autos und um das, worüber sie eigentlich immer sprechen wollen.
Also während Christian Horner über die abgeschlossenen Ermittlungen gegen ihn hauptsächlich schweigt, hat einer in der Bundesliga verbal alles rausgehauen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Es geht um einen der Vorsänger beim SV Darmstadt. Er hat seinen Linien mal richtig die Meinung gegeigt nach dem 17. sieglosen Spiel in Folge. Michael, ist das eine Entwicklung, die sich in deinen Augen angebahnt hatte?
Schauen wir uns mal kurz die Bilder an. Der junge Mann, ich kenne ihn nicht, weiß natürlich genau, was läuft, dass er gerade im Fernsehen ist und inszeniert auch sich da derart. Allein die Geste, die er hier benutzt, ja, sein dieses Theatralische hier, ist unfassbar. Es ist auch, finde ich, unfassbar, dass sich die Liga das gefallen lässt. Und ja, das ist etwas, aus meiner Sicht, der Höhepunkt einer Entwicklung, die seit Monaten läuft. Der Einfluss dieser Fangruppen, dieser Ultragruppen wird offenbar immer größer. Erst haben sie Spiele unterbrochen, dann letztlich wissen sie, dass sie dann auch verhindert haben, dass ein Investor in die DFL einsteigt. Und jetzt suchen sie eben auch diese Bühne und können es ja auch machen. Niemand stört sich dran, die Spieler stehen da, der Trainer steht da, hören wie Chor jung brav zu. Das ist aus meiner Sicht mehr oder weniger die Einladung. Das können wir jetzt öfter so machen.
Uli, was ist in dir vorgegangen, als du diese Szenen gesehen hast?
Also ich habe mich gewundert. Das ist der Gipfel der Respektlosigkeit. Man spricht immer von Augenhöhe. Aber Augenhöhe heißt, dass man auf Augenhöhe diskutiert. Das war keine Diskussion auf Augenhöhe. Da hat sich einer rausgenommen, von oben herab der Mannschaft mal so richtig die Meinung zu geigen. Und das darf er nicht. Und dass die Jungs sich das gefallen lassen haben, da bin ich anders wie du, Michael. Und Thorsten Lieberknecht, du hast gerade 0-6 verloren. Da gehen dir dann auch die Argumente aus. Aber keiner dieser Spieler, gerade bei Darmstadt 98, wer dieses Spiel gesehen hat, hat mit Absicht die Fehlpässe gespielt. Es war so ein Tag, wo alles nicht läuft. Das kann passieren. Und dass dann einer der Fans, der ja eigentlich zum Unterstützen da ist, da von oben herab so eine Wutrede loslässt, also der Gipfel der Respektlosigkeit, ich wundere mich auch, dass das alles überhaupt möglich ist und da muss man dagegen treten. Und ich glaube, viele Fans, also mein Kollege Köster von den 11 Freunden, der ja nun wirklich immer für die Fans da ist und auf ihrer Seite ist, der hat sich da sehr gewundert und findet das auch nicht so besonders toll. Also das polarisiert, darf auch nicht passieren. Es gab es ja schon mal bei Hertha, dass man auch Trikots ausziehen musste, weil sie es nicht wert sind, das Trikot zu tragen. Also all diese Dinge dürfen nichts passieren. Das sind ja jetzt keine Einzelfälle mehr. Genau was der Michael sagte, also die Macht der Fans wächst. Und jeder hat seinen Platz, aber das ist sicherlich nicht der Platz, wo die Fans hingehören.
Ja, aber Uli, ich bin kein Lippenleser, ja, aber was hat er denen da gesagt? Also es war ja keine Spielanalyse, sondern es war eine Machtdemonstration. Ja, das war eine Machtdemonstration, genau. Vor der Kurve, ja, nach dem Motto, hier sind Tausende in meinem Rücken. Ihr widersprecht mir sowieso nicht, weil ihr wisst, im Zweifelsfall sind wir stärker als ihr. Wir haben es vor 2 Jahren, glaube ich, auf Schalke erlebt, als die Mannschaft auch mit Gewalt angegangen wurde, nach dem Abstieg rund ums Stadion gejagt wurde von eigenen Fans. Also das ist schon extrem bedenklich und das wird hier natürlich medial inszeniert, auch von diesem Vorsänger, der natürlich da genau weiß, wie er sich verhalten muss, mit seinen Armen rumwedeln muss, um möglichst großen Effekt zu erzielen. Und ich wundere mich, dass dann in den Tagen danach aus der Liga nichts kommt. Da kommt nichts. Das heißt, niemand, der sagt, Freunde, jetzt ist mal Schluss, sondern man lässt es so geschehen.
Wir haben einfach eine schwache Liga im Moment. Also die Spitze der Liga ist schwach. Sie sind sich bei allem nicht einig. Das hat man beim Investorendeal gesehen, der also absolut dilettantisch vorbereitet wurde. Und so werden sie sich keine Freude machen und so werden sie auch kein Geld verdienen, die Liga.
Und man muss jetzt auch einmal dazu sagen, das hat ja auch viele Anhänger des SV Darmstadt gestört, diese Ultra-Wutrede, weshalb das Ganze eben auch eskaliert ist. Denn es ist wortwörtlich dazu gekommen, dass sich die eigenen Fans gegenseitig angegangen sind. Ultras haben zum Teil zugeschlagen und auf dem Lilienblock, da berichtet ein Anhänger von seinen Erlebnissen vom vergangenen Spieltag und schreibt, wenn es jetzt aber wie im Augsburg-Spiel passiert, dass wirklich Gewalt gegen eigene Fans angewendet wird, die sich nicht mit der martialischen, dramatischen Selbstinszenierung von offenbar aktuell dominanten Teilen der Ultragruppierung identifizieren können, ist für mich eine Grenze überschritten. Das ist alarmierend und darf nicht toleriert werden, diese Aggression und Gewaltbereitschaft und das Verbreiten von Angst aus der eigenen Fanszene gegen Fans, die ihre Liebe zu den Lilien einfach ein bisschen weniger martialisch und positiver zum Ausdruck bringen wollen, schmerzt mich mehr als jede 0-6 Niederlage gegen Augsburg, mehr als jedes zurückgenommene Tor in der Nachspielzeit und auch mehr als ein Abstieg. Uli, auf den Punkt gebracht, das in die traurige Entwicklung, die es da genommen hat, ne?
Ja, ist eine schreckliche Entwicklung und ich habe sogar ein sehr gutes Beispiel. Die Serie A, die italienische Liga, kämpft bis heute mit den Auswüchsen, die sie zugelassen hat, wo rechtsradikale Gruppen bei Lazio Rom die Macht übernommen hat. Da hat der Präsident vor lauter Angst ihnen Teile des Merchandising überlassen. Und das ist bis heute so, dass man in den italienischen Stadien von Familienbesuch nicht sprechen kann. Die Leute haben Angst, Familien kommen kaum ins Stadion. Die Ultragruppen beherrschen teilweise die Kurven. Die Liga ist am Boden und da rappelt sich jetzt langsam wieder. Und es gibt diese wunderbaren Beispiele, was passiert, wenn man sich nicht wehrt. Und deshalb sage ich nur, die Liga muss aufwachen und auch die Vereine müssen untereinander solidarisch agieren. Und dann auch in Kauf nehmen, dass der eine oder andere Fan sich einfach abwendet.
Ziehen wir mal weiter bei gesagt gemeint, denn weit weg von Tristesse und Aggression ist man beim VfB Stuttgart seit 6 Ligaspielen ungeschlagen. Der VfB zudem voll auf Kurs Champions League Qualifikation und jetzt hat auch noch Sebastian Hoeneß in Stuttgart verlängert, obwohl beim Verein seines Onkels Uli Hoeneß im Sommer ein Trainer her soll. Was sagt das für euch aus? Starten wir mal bei Michael.
Ich war total überrascht, als ich es gehört habe, war aber sehr positiv überrascht, weil ich dachte, guck an, da ist einer, der denkt langfristig und nicht irgendwie jetzt in der schnellen Chance. Wahrscheinlich hätte er jetzt bei einem der größeren Clubs dann noch anheuern können. Aber ganz offensichtlich sagt sich da jemand, ich weiß, was ich hier habe. Der hat ja Unglaubliches geleistet in dem Jahr, dass er jetzt bei Stuttgart da unterwegs war. Und ganz offensichtlich, sehr klug durchdacht, nicht dem schnellen Geld hinterher, nicht dem schnellen Ruhm. Klar, er verdient nicht schlecht, wird auch noch ein bisschen mehr kriegen in Stuttgart, aber das scheint doch alles sehr, sehr klug und intelligent von ihm geplant zu sein, auch von seinem Vater, der ja da im Hintergrund wirkt und ihm da vielleicht auch besserer Ratgeber ist als irgendein Berater von außen, der das Schnelle, der den schnellen Erfolg vielleicht sucht. Wenn dann Vater ist, der sagt, pass mal auf, du bist Anfang 40, bist jetzt schon so erfolgreich. Bayern-Trainer kannst du auch noch in den nächsten 20 Jahren werden. Geh du mal erstmal deinen Weg und wachse auch erstmal selber noch an deiner Aufgabe. Da muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass das in dem Business noch möglich ist.
Uli?
Ich glaube, dass der Xavi Alonso da auch ein großes Vorbild ist, bei dem man ja auch sieht, dass er von sich überzeugt ist und seine Karriere geplant hat. Also der nicht, wie ich gestern gehört habe, dass Leverkusen ihm die Chance gegeben hat, einen Bundesligisten zu trainieren. Nee, nee, er hat Leverkusen die Chance gegeben, einen guten Trainer zu haben. Und mit diesem Selbstbewusstsein, und das hat jetzt einfach auch Dieter Hoeneß, der Papa, erkannt, dass Sebastian ein Riesentrainer, na, Talent ist er ja schon nicht mehr, ein Riesentrainer werden kann. Und dass das eine gewisse Planung braucht und dass das nicht zu schnell gehen darf, hat man vielleicht auch an Julian Nagelsmann gesehen, bei dem alles, dem alles zugeflogen ist. Und deshalb ist die Planung einfach alles. Und da, genau was du gesagt hast, also wenn du überzeugt bist von dir, dann weißt du, ich bin so gut, da wäre ich halt in 10 Jahren Bayern-Trainer, vollkommen egal. Ich gehe meinen Weg und schau auch, wo die Schwierigkeiten sind. Es wird nicht alles, so ist der Fußball, da kann der Trainer noch so gut sein, wenn die Kicker die Kugel nicht treffen, dann bist du einfach vielleicht auch mal ein schlechter Trainer. Wie kommst du drüber hinweg? Also ich finde es perfekt. Der Dieter hat das sicherlich zusammen mit Sebastian, der ja auch kein typischer Hoeneß ist, muss man sagen. Ich kenne sie ja alle. Ich kenne den Dieter sehr gut, ich kenne den Uli sehr gut. Und der Sebastian ist der ruhigste von den dreien mit Sicherheit. Und da strahlt er auch aus. Und vielleicht ist das auch ein Erfolgsgeheimnis.
Michael, ich glaube, du wolltest noch mal drauf eingehen,
alles,
oder?
Nein, passt alles. Und ich finde es, wie gesagt, der Uli hat diesen Alonso-Vergleich, den finde ich sehr, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, wenn der alle 2 Jahre den Verein wechselt, dann ist der gerade mal 60 und hat noch 10 weitere Vereine vor sich. Also da werden dann irgendwann die Bayern schon dabei sein. Und dieses langfristige Denken, was wir ja oftmals auch bemängeln, dass es bei vielen Vereinen nicht stattfindet, das scheint er jetzt hier zu sehen. Spannend wird es natürlich dann, wenn es mal nicht so läuft, wenn mal 3, 4 Niederlagen kommen und der VfB unter Druck gerät. Dann ist natürlich dann der Lackmustest. Aber für den Moment muss ich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht und finde es eine sehr gute Nachricht.
So, ihr Lieben, das war's schon wieder. Die Zeit ist schon wieder um. Ich sage Dankeschön an Michael Kramer, unseren Kommunikationsexperten, und Uli Köhler. Schön, dass ihr bei uns wart. Und für Sie, liebe Zuschauer, nochmal der Hinweis. Gesagt, gemeint, die Kommunikationsanalyse gibt es bei uns auch als Podcasts, überall dort, wo es Podcasts gibt. Nochmals Dankeschön fürs Zuschauen, mit dabei sein. Nächsten Freitag dann eine neue Folge. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei Sky Sport News.